Karen meinte gestern Abend, sie hat mit mir gesprochen und sagt, du hast diese Woche viel Zeit investiert in diese in der Predigtvorbereitung. Und das stimmt, ja. Und ich hoffe, das alles so ein bisschen zusammenzufassen. Wo ist die? Kann einer mir erzählen, wie sagt man denn Rabbit Warrens auf Deutsch? Das ist, wenn man versucht, in eine Richtung zu gehen und wird ständig abgelehnt in diese Richtung. Und das nennt man immer Rabbit Warrens auf Englisch. Und ja, diese Predigt hat viele Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu gehen. Aber ich hoffe, das kriege ich hin. Ich muss zugeben, von diesem Thema und was ich diese Woche gemacht habe, sehr, sehr ermutigt und berührt und finde das ganze Thema sehr, sehr wichtig, sehr interessant. Also Heiliger Geist, ich bete, dass du mir hilfst, heute wirklich dein Sinn weiterzubringen, was du uns sagen möchtest, was auf deinem Herz für heute Morgen liegt. Ihr weißt wahrscheinlich, dass es heute Pfingstsonntag ist. Ja? Ihr seid alle gute Deutsche, ihr versteht das so gut. Ich finde das nach wie vor erstaunlich. Man ist im Laden und zwei Leute, die miteinander unterhalten, die, soweit ich weiß, keine Christ sind. Frohe Pfingsten, sagt der eine. Ja, frohe Pfingsten, sagt der andere. Das würde man in England überhaupt nie finden. Ja? Ich gehe davon aus, keine Engländer, außer die wirklich fromm sind, versteht, was heute ist. Ja? Es gibt einige große Unterschiede zwischen unseren Ländern. Aber deswegen muss man immer dann fragen, warum Pfingsten? Warum Pfingsten? Warum feiern wir das? Warum ist das überhaupt wichtig? Wozu soll das alle dienen? Und dann komme ich immer wieder zu diesem Punkt. Wir sind Pfingstler. Wir sind Pfingstler. Und was bedeutet das? Ist das nur, dass wir so diese kleinen Kiste hacken können, wenn wir etwas ausfüllen? Oder hat das wirklich eine Auswirkung in unserem Leben? Ich bin ganz von oben bis unten herausgefordert, was ich diese Woche gelesen habe. Absolut herausgefordert. Denkt, was bedeutet es, Nigel, dass du dich Pfingstler oder sogar Charismatiker nennst? Was hat das für eine Auswirkung? Ja, und wie ist das wichtig? Und ihr weißt, die ein bisschen Erfahrung von meiner Predigt habt, dass ich immer so mit einem Kerntext anfangen werde. Wir werden zurück zu diesem Text von 1. Korinther ein bisschen später kommen und dann wird alles hoffentlich klar. Also, warum Pfingsten? Warum ist dieser Tag so wichtig? Nicht nur für uns, sondern auch an dem ersten Pfingsttag. Ich versuche heute, uns in den Gedanken oder ja, die Gedanken von den Ersten, die Urgemeinde zu bringen. Was hatten sie denn an jenem Tag erwartet? Was hatten sie gedacht? Warum war das überhaupt für sie wichtig, dass etwas am Pfingsten passieren sollte? Diese Perspektive nachher, vorher ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir stehen hier, 2000 Jahre nach dem Tag, an dem der Heilige Geist zum ersten Mal ausgegossen worden ist. Aber denkt mal, was es bedeutet hier, so zum Beispiel 10 Tage vor Pfingsten, als junger Christi herzustehen, 40 Tage nach der Auferstehung, in dieser Zwischenzeit. Was haben Sie denn gedacht? Was war Ihre Erwartung? Was war für Sie damals wichtig, diese Perspektive? Ist wichtig. Und dann, ganz einfach, warum schreibt Lukas, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war? Leider muss ich hier zugeben, das, was im Luther-Übersetzung steht, ist eigentlich nicht richtig. Tut mir leid. Das Wort hier heißt Slumpero. Slumpero hat absolut nichts damit zu tun, dass der Tag angefangen hat. Hat mit immer mit Erfüllung zu tun. Ja? Lukas benutzt das Wort dreimal in seinem, zweimal im Evangelium und einmal im Apostelgeschichte. 1. Lukas 8, 23, die Wellen überliefen das Boot. Ja? Nicht, dass die Wellen angekommen waren, sondern dass sie das ganze Boot überliefen und sollte das sollten das umkippen. Lukas 9, 51, als die Zeit erfüllt war. Immer wieder das Wort Slumpero. Deswegen, wir verstehen, das bedeutet nicht, dass es einfach 6 Uhr morgen am Pfingsttag war, sondern Lukas sagt, der Tag erfüllt war. Das heißt, alles, was früher prophetisch über diesen Tag gesprochen worden ist, kommt jetzt in Erfüllung. Das war was. Das war was, ja. Nicht nur, dass es, ja, es wird Licht, jetzt fängt der Tag an. Nein, in Erfüllung. Und deswegen lohnt es sich, ein bisschen daran zu denken, was für eine Erfüllung hatte sie denn erwartet? Was war dieser Tag? Was bedeutet Pfingsttag für die Juden? Wir sehen hier die 40 Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Ich gebe zu, die Jünger waren nicht alle so ausgebildete Theologen, ja? Aber sie hatten eine Ahnung. Wenn es mit 40 geht, sie wussten das, was los war. Versteht ihr? Von Auferstehung bis zur Himmelfahrt 40 Tagen. Mose 40 Jahre, Jesus selbst 40 Tage. 40 hat immer eine Bedeutung. Und sie stehen da am Berg. Jesus ist von ihnen nach oben gegangen. Und die Schlauer unter ihnen, und ich gehe davon aus, Petrus war einer dieser, hätte sicherlich dann gesagt, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? 40 Tage ist vorbei. Und die waren auch gute Juden. Sie wussten, dass es nur 10 Tage dann bis Pfingsten war. Diese 50 Tage zwischen damals Passafest, Erstlingerfest und Schavot. Pfingst war fest. Und sie haben gesagt, was ist denn jetzt los? Was wird in den nächsten 10 Tagen passieren? Ja, es ist nicht Zufall. Es ist nicht Zufall, dass sie genau an jenem Tag bereit waren und zusammen im Gebet waren. Weil sie wussten, dass was passieren sollte an jenem Tag. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Es könnte sein, dass die Jünger wegen Angst vor den Juden wollten Jerusalem verlassen. Ja, kann sein, dass sie wirklich voller Angst damals waren, weil Jesus gestorben ist. Sie wussten nicht, was zunächst kommt. Aber er sagt, warte auf die Verheißung des Vaters. Die Verheißung des Vaters. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen in den Alten Testament lesen, um zu verstehen, diese zwei Festtage, die damals in den jüdischen Jahresplan eingesetzt worden sind. 2. Mose 23, und der Herr redete mit Mose und sprach. Sagt den Israeliten und spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Garbe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Schabbat. Und ihr sollt am Tag, da ihr eure Garbe geschwungen wird, ein Brandopfer dem Herrn bringen, von einem einjährigen Schaf ohne Fehler, samt ein Speisopfer, 2/10 Fenstes Mahl mit Öl vermengt, als ein Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch. Zum lieblichen Geruch, das gefällt mir. Dazu das Trankopfer, 1/4 Kanne Wein, und ihr sollt von den neuen Ernte kein Brot noch geröstete oder frische Körner essen, bis zu dem Tag, da ihr eurem Gott seine Gabe bringt. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Die Kinder von Israel gehen durch die Wüste, ihr kennt das alle, wurde dann vom Manna und also von Gott versorgt. Dann kamen sie zum ersten Mal im eigenen Land. Und Gott sagt, als ihr zum ersten Mal aberntet, bringt mir diese Erstlinge, bringt mir diese Garbe. Und ich finde dieses Bild, wie der Priester diese ganze Garbe schwingen vor Gott als Opfer bringt. Das ist ein tolles Bild, oder? Tolles Bild von Dankbarkeit und von Anerkennung, dass alles, was wir haben, nur von Gott kommt. Es ist nicht von uns, nicht von unserer eigenen Arbeit. Wir sind Mitarbeiter mit Gott. Aber als er diese Garbe vor Gott geschwungen hat, als Anerkennung unserer Abhängigkeit an Gott, dieses Bild finde ich schön. Ich möchte nur ganz kurz dieses Wort, das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Schabbat, euch zeigen. Das kam denn am ersten Schabbat nach dem Pascha. Das ist hier im 2. Mose nicht klar, aber das wird von anderer Stelle, können wir das verstehen. Das ist nicht nur irgendwelche Schabbat, sondern eine bestimmte Schabbat. Erstlinge und dann das Wochenfest. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Schabbat, da ihr die Garbe als Schwingopfer dargebracht, 7 ganze Wochen bis zu dem Tag nach dem 7. Schabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Okay, so wie ich den kleinen Schema gemacht habe, die erste Garbe, die Erstlingsgaben. Im Alten Testament findet das Passa, erster Tag nach dem Schabbat, nach Passafest, als man in Land gekommen ist. Das ist der jüdische Festtag, das Fest der Erstlingsgaben. Und das sehen wir erfüllt im Neuen Testament in Jesu Auferstehung. Wenn man das rechnet, man kann das sagen, Jesus ist auferstanden am Tag der Erstlingsgaben. The first fruits, die Erstlingsgaben. Das war der Tag, dieser Sonntag, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Dann kam 50 Tage später im Alten Testament, sehr, sehr wichtig, kamen die Gebote, die 10 Gebote, Mose am Sinai. Das war genau 50 Tage nach dem Passa, nachdem sie raus vom Ägypten gegangen sind. Das sieht man im jüdischen Festtag als das Wochenfest, wo die Juden gefeiert haben, die Gebote, das Gesetz. Und das sehen wir im Neuen Testament, im Pfingsten erfüllt. Es ist erstaunlich, dass von den 7 jüdischen Festtagen sind 4 in 60 Tagen, in einem Jahr mit Jesu Kreuzung und Auferstehung erfüllt worden. Passa, Unleavened Bread, Unger. That's the one, danke. Ja, Erstlinge und auch Schavot. Alle 4 in 60 Tagen in Jesus erfüllt. Erstaunlich, ha? Erstaunlich. Okay, schön, gute Geschichte, Nigel. Das ist von, ja, vielleicht ein bisschen interessiert uns, aber was hat das wirklich mit uns zu tun in 2017? Was für eine Auswirkung hat das für uns? Es ist wichtig, weil man sieht so viele Ähnlichkeiten, Parallele zwischen was im Sinai als die Gebote gegeben worden und Jerusalem, als der Heilige Geist gekommen ist. Man sieht diese Ähnlichkeiten oder sogar Unähnlichkeiten, und das hilft uns ein bisschen zu verstehen, wie wichtig es ist, dass wir als Pfingstler leben und nicht nur in diese Gebäude anstatt das Gebäude am Sonntag kommen. Es ist uns was so unglaublich Kostbares gegeben worden. Und die Frage für mich, was machen wir denn damit? Verstehen wir wirklich, wovon wir befreit werden? Verstehen wir das wirklich? Ich hoffe, das wird uns heute ein bisschen helfen. Okay. Das Gesetz am Sinai, sowie auch das Kommen des Heiligen Geistes, die passieren beides an einem Ort, das Berg Gottes genannt ist. Ja, hier ist Sinai, hier Zion. Ja, war es wichtig oder war es nur Zufall, dass Jesus hat gesagt, geh nicht von Jerusalem, ihr müsst Jerusalem nicht verlassen? Nein, es war wichtig. Das war mit Absicht. Gott wollte immer diese Parallele, diese Ähnlichkeiten zu uns klar machen, damit wir verstehen können, die Tiefe von unserem Glauben, die Tiefe von der Gnade, die uns gegeben ist. Also die beiden passieren am, sozusagen, Berg Gottes. Zweitens, was macht das Wetter? Und warum ist das wichtig? Ich finde in der Schrift, Wetter ist fast immer wichtig, weil die Natur reagiert, wenn Gott wirkt. Ja, die Natur reagiert, wenn Gott wirkt. Wenn wir kurz 2. Mose lesen. 2. Mose 19, Abvers 16. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Oder ich liebe Trompete. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte. Denkt einen kleinen Moment daran, was bedeutet das ganze, der ganze Berg rauchte? Weil der Herr auf den Berg herabfuhr im was? Feuer. Aha, Feuer. Wir haben was vom Feuer in Apostelgeschichte 2 gelesen. Könnte es sein, dass die zwei miteinander verbunden sind? Könnte es sein? Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut oder antwortete ihm in Donner. Gott ist auf den Berg herabgekommen im Feuer. Das war schrecklich, wirklich schrecklich. Ja? Wir lesen in Hebräerbrief, dass Mose selbst sagt, ich bin voller Angst. Ja? Sieh dann, was passiert im Neuen Testament. Es geschah plötzlich ein Brausen von Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es ist unmöglich, wenn Gott so wirkt, dass die Natur einfach bleibt wie vorher. Die Natur reagiert, wenn Gott wirkt. Feuer? Was ist Feuer? Feuer ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Ja, hier verstehen wir, wenn wir vom Feuer lesen, Gott ist am Wirken, er macht was. und erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Kommt Gott jetzt in Gewalt und Kraft? Nein, er kommt ganz persönlich zu jeder Einzelnen. Feuer seine Gegenwart, dass der Heilige Geist auf uns kommt, ganz sanft und leicht und liebevoll, mit Gnade. Ist Gott anders? Nein, er ist derselbe Gott. Kann er sich anders so auswirken? Na klar. Ja. Zu unseren Feinden kann er absolut gewaltig aussehen. Zu uns als Kinder, als liebender Vater. So ist der Gott, den wir dienen. Es geht auch um Gebote. Wir verstehen jetzt das Gesetz als Pädagogos, das Gesetz, das uns so führt und leitet bis zum Jesus. Die Gesetztafeln, die davon lesen wir auch hier, ein Bund, wie man mit einem König schließen würde. Und was lesen wir denn hier im Apostelgeschichte 2? Wir lesen vom Heiligen Geist. Wir lesen von Jeremia. Was wurde uns dann versprochen? Das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, ich nach dieser Zeit, spricht der Herr. Jeremia 31, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihrem Sinn schreiben, und sie sollten mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keine den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Diese Versprechung im Jeremia spricht genau als Verbindung zwischen Sinai und Zion. Ein neuer Bund, ein neuer Bund, das wurde von ganz früh an versprochen. Es kommt ein neuer Bund, nicht auf Steintafel geschrieben, sondern auf unserem Herzen geschrieben. Und diese Tendenz zur Gesetzlichkeit, die für viele von uns wirklich eine Herausforderung ist, dieser Vers setzt uns frei davon. Setzt uns frei davon. Gott will persönlich mit uns reden. Ja, persönlich. Auch in Charismatischen mussten wir nicht sagen, okay, ich gehe zu diesem Prophet oder frage den Pastor, dass er für mich betet und ein Wort von Gott kriegt. Nein, persönlich zu Gott zu gehen, ist uns alles möglich. Alle möglich. Wir müssen nur Vertrauen und Glauben haben, dass wir Gott wirklich für uns selbst hören können. Es geht um Zugang. Im Sinai war das nur für Mose. Klar, aber was passiert denn, Apostelgeschichte 2, am Berg Zion? Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Ja? Für die Juden, die durften nur durch Mose, durch Aaron, durch die Leviten zu Gott kommen und von Gott hören. Aber jetzt her, Gott ist hier sozusagen freigesetzt. Aus vom Haus, aus in den Straßen von Jerusalem. Ganz anders, total umgekehrt. Und letztlich die Auswirkung. Was ist passiert? Mose war so lange auf die Bergen. Die Juden haben denn diesen Kalb aus Gold gemacht. Und danach sind 3000 von den Kindern Israel getötet von den Leviten. Ja, direkt Auswirkung von Gesetztafeln und was, wie die Leute sich behandelt haben. Und was lesen wir in Apostelgeschichte 2,40? 3000 wurden hinzugefügt. Es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Hier ist wirklich Erlösung. Hier ist wirklich Wiederherstellung von was ganz am Anfang kaputt gegangen. Jetzt ist alles wiederhergestellt und richtig gemacht. Man könnte noch weitergehen, ich hatte nicht so viel Zeit, aber die Gleichnisse, die Ähnlichkeiten zwischen diesen zwei Bibelstellen ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Dann kommt mir die Frage, wie erklärt dann Petrus diese Verbindung? Was macht er? Die Verbindung zu Sinai war selbstverständlich. Ich habe mich überlegt, warum stand Petrus nicht da und sagt, ihr Volk Israel, jetzt versteht ihr, dass 50 Tage nach dem Passa, genau wie das Gesetz gegeben worden ist, jetzt ist den Heiligen Geist ausgegossen. Ja? Ich glaube, Petrus hat das nicht gemacht, weil für jede Juda war das schon selbstverständlich. Die wussten schon, dass am 50. Tagen wollen sie das Gesetz feiern. Ja? Das würde für sie kein Thema. Ja? Es ist eine interessante Frage. Wenn man etwas in der Bibel nicht liest, warum ist das nicht zu lesen? Ja? Es ist vielleicht ein bisschen gefährlich, diese Richtungsgänge, und manchmal muss man so denken. Ja? Und komischerweise, nach meiner Meinung, fängt er an, das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und man denkt, wenn ich Petrus wäre und hätte den ganzen Alten Testament hier, warum fange ich denn mit Joel an? Ja, warum hat er nicht Jeremia 31 zum Beispiel zitiert und sagt, was Jeremia versprochen hat, jetzt heute ist in Erfüllung gekommen? Nein, er ist zu Joel gegangen. Das ist auch interessant. Joel, ja, englische Bibel Joel Kapitel 2, deutsche Bibel Joel Kapitel 3. Ja, work that one out. Steht geschrieben, und nach diesen will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Okay, das ist okay, ja. Petrus sagt, was jetzt passiert, ist, was Joel vorher gesagt hatte. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Ist das an dem Tag des Ausgießens passiert? Nein, nichts davon. Es steht nicht, dass die alten Leute auf die Straße gegangen sind und sagen, ich hatte so einen Traum gehabt. Nein, überhaupt nicht. Also warum dann zitiert Petrus hier jetzt Joel? Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll im Finsternis und der Mond im Blut verwandelt werden, ehe dann der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen. Okay, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll im Finsternis und der Mond im Blut verwandelt werden, ehe dann der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Haben wir das gesehen? Nein, auch nicht. Hochinteressant. Und dann schreibt Joel, und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Ah, okay, jetzt kommen wir ein bisschen näher dran. Und dann im Joel geschrieben wird, was Petrus nicht zitiert, denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Ich glaube, Petrus hat im Geist was gesehen. Sinai, Jeremia,
Joel und Pfingsttag. Und er hatte die alle vier ganz eng verbunden gesehen. Und er zitiert Joel hier, um das klar zu machen. Wenn es steht hier von Feuer und Rauchdampf, das ist nochmal Sinai. Die Sonne soll im Finsternis verwandelt werden. Was ist denn 50 Tage vorher passiert, als Jesus am Kreuz hing? Die Sonne ist im Finsternis gegangen. Ja? Ich glaube, Petrus hat plötzlich diese Offenbarung bekommen, dass alle diese Tage zusammen verbunden waren in Gottes Plan. Was war Gottes Plan? Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein. Gott will sein Volk retten. Er will sein Volk zurück nach Hause rufen. Und das ist an jenem Tag, der Tag der Pfingsttag, das ist passiert. Petrus hat das sehr klar erkannt. Ich glaube im Geist. Ich bin selbst absolut überzeugt. Als Petrus raufgestanden ist, hatte er keine Ahnung, was er sagen sollte. Er war total auf dem Heiligen Geist abhängig. Und dann hat der Heilige Geist angefangen, mit ihm zu reden. Sie, Petrus, Sinai, Joel, Jeremia, jetzt was passiert, alles zusammen. Er sieht prophetisch die Verbindung. Okay. Und der Tag des Herrn, ja, ich habe hier ein bisschen provokativ geschrieben, der Tag des Herrn kommt mehrmals, ja, wie Lidl bäckt. Ja. Das heißt, der Tag des Herrn, es fängt an Jesu Geburt an, bis Jesu wiederkommt. Ja, diese ganze Zeit, kann man sagen, ist der Tag des Herrn. Ja. Was Joel prophezeiert, haben wir noch nicht gesehen. Blut und Feuer, ja, das haben wir noch nicht gesehen. Aber ein Teil davon haben wir gesehen. Ein Teil davon ist auch am Pfingsttag gekommen. Wie Paulus das versteht. Paulus hat die Verbindung zwischen Jesus und die jüdische Festtage ganz klar erkannt. Er sagt im 1. Korinther 5, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Passa. Dann lasst uns den Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig, hier haben wir Unleavened Bread, ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Das heißt, Paulus sieht in Jesus die Erfüllung von dieser jüdischen Festtage, die Prophetie. Und es geht weiter. Nun aber steht er. Christus ist auferstanden von den Toten als Erstling und denen, die entschlafen sind, als Erstling. Ja? Paulus sagt hier, der Tag der Auferstehung, Erstlingstag. Jesus ist die Erfüllung von der ganzen Geschichte bis zu diesem Punkt. Ist die Erstlinge unter denen, die entschlafen sind. Erstling, das ist der Verheißung und die Verheißung, dass noch mehr kommt. Und was wir in den letzten paar Mal ein bisschen zusammen gesprochen haben, Sichtbare, Unsichtbare, war es dann selbstverständlich, dass die Juden, die am Pfingsttag da waren, haben alles kapiert. Ah, Petrus, du hast recht. Ja, jetzt verstehen wir alles, was vorher weisgesagt worden ist, jetzt kommt in Erfüllung. Nein. Die spotteten und sprachen, ha, sie sind voll von süßem Wein. Ja? Das heißt, sie haben gesehen, aber im Geist haben sie das nicht kapiert. Sie haben was gehört, aber das war für sie nicht zum Verstehen. Ja? Genauso wie wir in den Gleichnissen gesehen haben und alle die Dinge, davon wir früher gesprochen haben. Es braucht eine Entscheidung der Wille, und eine Öffnung der geistlichen Augen, damit wir verstehen können, was wirklich am Pfingsten passiert. Und meine Erwartung? Es war für mich wichtig, die ganze Geschichte vom Alten Testament ein bisschen heute zu erklären, damit wir das Unterschied verstehen können. Ja? Wir haben keine Religion, wir haben keinen Tempel, wir haben keinen Feuersäuler, wir haben den Heiligen Geist. Jesus ist zu uns persönlich gekommen und durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu ihm auf eine Art und Weise, die vorher absolut unmöglich war. Was ist unsere Erwartung? Und wie sieht die Auswirkung in meinem Leben? Es ist, wie gesagt, herausfordernd ohne Ende, was mir gegeben worden ist und mit was für einem Preis hat Jesus mir das alles gegeben. Wie reagiere ich dann? Ich kann wirklich nur auf die Knie gehen und sagen, Heiliger Geist, ich will von dir geführt sein. Heiliger Geist, ich will mein Leben durchführen, abhängig an dir. Heiliger Geist, ich bin so dankbar, als ich meine Garbe hier schwingen. Ich bin so dankbar für alles in meinem Leben. Und ich will dir dienen. Ich will dir dienen. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf uns, damit wir in dieser Geschichte der Errettung unsere Rolle spielen können. Mose hat eine unglaublich große Verantwortung getragen, weil er ist am Berg allein mit Gott. Ja, wir tragen das nicht allein. Wir sind Teil einer Bewegung. Wir sind Teil einer Gemeinde, die überall in der Welt Millionen Glieder hat. Ja? Die Frage ist, und deswegen muss ich denn immer wieder den Heiligen Geist fragen, was ist meine Rolle? Was ist jetzt für mich zu tun? Wie diene ich wirklich den Herrn? Im Geist. Im Geist. Nicht unter dem Gesetz, sondern im Geist. Und ich bete also, Heiliger Geist, dass du jetzt, heute Morgen, Juni 2017, jeder ansprichst. Ich bin so dankbar, dass du hier jeder kennst, ganz persönlich, ganz intim. Und ich bete, dass du uns jetzt diese Worte der Wahrheit sprichst. Worte der Ermutigung. Worte auch der Herausforderung. Worte der Liebe. Worte der Trost. Wir sind dein Volk, Jesus. Und wir wollen dich dienen in Wahrheit und im Geist. Wir bleiben jetzt ein paar Minuten Stille vor Gott. Und ich ermutige euch jetzt, die Herzen zu öffnen.